Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein Salman Rushdie, der von sich sagt, ihm gehe es ziemlich gut. Ein Spielzeitauftakt am Zürcher Theater und eine beeindruckende Frau und Holocaust-Überlebende, an die wir erinnern. Das ist Kultur heute mit Michael Köhler. Herzlich willkommen dazu. Zuerst aber wollen wir über Kunst sprechen, genauer christliche Kunst. Als der Verkündigungsengel Marias Hoffnung vorhersagt, da staunen alle nicht schlecht, insbesondere Josef, der Bräutigam. Gott entäußert sich erstmals menschlich. Und als dann der wundertätige Jesus von Nazareth, der Gottessohn, von seiner göttlichen Herkunft verlassen, entleert am Kreuz stirbt, um alsbald wieder aufzuerstehen, dann ist ziemlich klar, hier kreuzen sich irdische und himmlische Geschichte. Das Artmuseum Rolandseck bei Remagen zeigt christliche Kunst aus der Sammlung Rau von der Renaissance bis zum Expressionismus unter dem barocken Titel Heilige Körper. Christiane Vielhaber, was muss ich mir darunter vorstellen? Was wird da bitte gezeigt?
Ja, das, was wir alle verlernt haben. Ich halte es bei dir für wahrscheinlich, dass du sehr bibelfest bist. Aber es gibt in dieser Ausstellung Momente, wo ich selbst durch die Kunstgeschichte geprägt mir nichts mehr einfällt. Zum Beispiel könnte ich sagen, was machst du, wenn du zu viel getrunken hast? Hast einen dicken Kopf und gehst am nächsten Morgen in die Kirche. Zu wem betest du? Wen möchtest du berühren?
Moment, Migräne, Kopf ab, Dionysius.
Siehst du? Das habe ich nicht gewusst. Also da bin ich nicht bibelfest. Aber das sind so Sachen, wie erklärt man Leuten die Bibel, die nicht lesen können? Wie erklärt man denen das Heilsgeschehen? Mhm. Also wie bringt man das rüber? Heute würde man sagen Narrativ. Aber Narrativ, das ist teilweise so plastisch. Und so, da steht eine Figur, hat seinen Kopf in der Hand. Mhm. Und das ist Dionysius, Kopf abgeschlagen als Märtyrer und geht noch. Bis wohin? Saint-Denis, Paris. Wussten Sie, wusstest du das? Dass Saint-Denis mit dem Dionysius, so und solche, das sind so kleine Sachen, von denen man eigentlich nichts mehr weiß oder denkt, ach, da stehe ich drüber, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Aber diese Gläubigkeit, so eine Figur anzufassen und denken, jetzt bin ich Gott nah, ich meine, das ist, im Grunde genommen ist das im Abendmahl so. Aber es gibt ja doch viel einfachere Sachen, ne? Einfach das Berühren und das berührt werden oder auch das Lernen. Was haben die gemacht oder was ist Anna Selbdritt? Wer ist das denn? Das ist die Mutter, die Tochter und das Kind. Und wie will man sich das erklären? Wie will man sich den Heiligen Geist erklären? Und dann liegt das und sie haben das Gefühl, das ist eine kleine Babypuppe aus Holz geschnitzt, Mitte 17. Ein kleines, dickes Baby. Und unterm Rücken Totenkopf. Und dann kommt da so eine Schlange raus und dann liegt eigentlich wie so ein Wanderstab, das ist das Kreuz. Und das ist ein Memento Mori, da liegt dieses kleine Wesen und hat schon alles in sich und sie möchten das eigentlich knudeln. Und insofern geht das auch, es werden Gefühle in dieser Ausstellung geknudelt.
Die Betroffenen wissen oft gar nicht, wie ihnen geschieht, aber sie fügen sich dienstbar in ihr Schicksal, diese Heiligen. Ist das auch so ein bisschen ein Beweis für die Macht der Ohnmacht? Da kommt noch was jenseits dieser Körper?
Ja, diese Vorstellung zum Beispiel, was mit den Märtyrern passiert ist, sowas können sie in keinem Horrorfilm so zeigen. Und dann wird das so fein geschnitzt bei Benedikt Witz. Ich kannte den nicht. Das ist ein Wimmelbild. Das ist so fein aus Lindenholz geschnitten, kleiner als Streichhölzer. Und sie gucken sich diese Geschichte an und denken, was passiert da noch? Oder was überhaupt mit den Märtyrern passiert? Oder die heilige Barbara. Man weiß, dass die Schutzheilige der Bergleute, weil sie dann mit der Lampe kommt. Aber meistens wird die mit einem Turm gezeigt, wo man weiß, sie wird von ihrem Vater eingesperrt. Dann kommt sie eben doch raus. Das sind aber so Geschichten, die gehen an uns vorbei, die haben wir vergessen. Das ist alles nicht mehr verinnerlicht. Und jetzt wird das da auf eine Weise erzählt. Oder zum Beispiel dreimal nebeneinander der heilige Hieronymus im Gehäus. Wir kennen den von Dürer, das war in jedem Lesebuch im Gymnasium. Dann sitzt er da und denkt so, und im Hintergrund sitzt der Löwe. Hier haben sie drei Hieronymusse. Der eine sitzt im Freien und dann ist da so ein Kruzifix in dem Baum drin. Im Hintergrund sehen sie Kamele laufen. Aber da steht jetzt drunter, dass der Hieronymus und dann so hat er die Erscheinung. Und ein anderer Hieronymus, der hat hinter sich so einen Engel. und hat keinen Löwen. Da kommen sie überhaupt nicht drauf. Das ist ein tolles Porträt eines alten Mannes. Also so richtig von einer barocken Wucht. Oder sie haben dann die Anbetung der Hirten. Und dann denken sie, wie kann das sein? Das ist eine Ruinästhetik. Da sind irgendwelche Tempel im Hintergrund. Das taucht für uns heute, für eine Weihnachtskarte, würde man sagen, so ganz schön. Aber dann gucken sie sich das an und dann sehen sie diese Drapeaus und diese Faltenwürfe und die Engel da drüber rufen, Luja, Luja. Also diese Form von Frömmigkeit, die uns heute abgeht, diese Form von Erzählen, das macht die Ausstellung, die übersichtlich ist. Es sind 50 Arbeiten, aber ohne jetzt große Spotlights, dass sie daneben stehen und denken, boah, sondern sie denken einfach,
Reliquien, boah. Christiane, viele machen das Unbegreifliche begreiflich. Wir kennen das aus der Kreuzverehrung in der Karfreitagsliturgie, auch die Teilhabe quasi am Unbegreiflichen. Das geht aber bis in die Moderne, die Ausstellung. Ne?
Das ist es gibt zwei Stellen, ja, wo ich denke, das hätte man sich sparen können. Zu der Sammlung Rau gehört ein Maurice Denis, der seine Frau und das Kind, also wie Mutter, nee, das ist die Frau eines Sammlers, so gezeichnet hat, wie Mutter und Kind so innig zusammen. Und es ist ein Porträt, ein Christusporträt von Rouault. Daneben hängt ein Schweißtuch der heiligen Veronika. Aber es gibt eine ganz kleine Figur, ein kleiner Christus. Und dann erfahren sie, man hat den hochgezogen, wenn Christi Himmelfahrt war. Und dann haben die Leute gesehen, die haben gesehen, der ist wirklich hochgefahren. Und dann, sowas ist Glauben. Und das kommt in so einem kleinen rüber, dass ich also wirklich fasziniert war von der erzählerischen und Glaubensbreite, die da aufgeführt wird.
Heilige Körper zu sehen im Artmuseum Rolandseck. Christiane Vielhaber hat das gesehen und uns nahegebracht. Was kulturell und gesellschaftlich als progressiv gilt oder erstrebenswert, das kann ja an der Theaterkasse sich ziemlich gegenteilig auswirken. Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg, das sind die beiden Züricher Theaterintendanten, machten ein innovatives und diverses Programm. Das Publikum reagierte aber teils mit Ablehnung und Abwesenheit. Einnahmerückgänge, Besucherschwund zwangen das Theater, die Verträge nicht zu verlängern. In ihrer letzten Spielzeit geht es jetzt um Perspektivwechsel. Stehmann begann mit Bertolt Brechts Leben des Galilei. Diesmal allerdings als bearbeitetes Stück über politisch-kulturellen Widerstand, dem neue Ideen häufig ausgesetzt sind. Die brasilianische Regisseurin Christiane Djahati inszenierte Der Junge aus der letzten Reihe. Ein Drama über Arm und Reich in der Schule. Und Christian Gampert sah beides.
So ein bisschen will sich Nicolas Stehmann in Zürich nun doch in die Theatergeschichte einschreiben. Zum 80. Jahrestag der Uraufführung Das Leben des Galilei an gleicher Stätte am Pfauen zu inszenieren, das ist schon sehr bedeutungsheischend. Allerdings sollte man als Regisseur schon wissen, was das Stück uns heute noch zu erzählen hat. Das ist leider erstaunlich wenig. Dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, dass der Wissenschaftler von allerlei Mächten unter Druck gesetzt wird, ob Kirche, Politik oder Exzellenzförderern, dass wissenschaftliche Erkenntnis ziemlich oft auch ins Verderben führt, das sind Themen, für die man Bertolt Brecht heute eigentlich nicht mehr braucht. Stehmann aber braucht ihn, um dem Zürcher Publikum zu signalisieren, schaut, wir können auch ganz konventionelles Theater machen. Und weil wir das jetzt für euch tun, sind wir zur Strafe pottlangweilig. 7 schwarzgewandete Zeremonienmeister erteilen uns eine Nachhilfestunde in Astronomie und Wissenschaftspolitik. Im Chor sprechen sie das Lob des Zweifels, im Partyplauderton fragen sie, wohin die Wahrheit in der Wissenschaft führen kann. Na, zur Atombombe natürlich. Rührend zu sehen, wie die Schauspieler astronomische Modelle betrachten und wie dann Bodenplatten als Gestirne in der Bühne baumeln, ohne ihnen auf den Kopf zu fallen. Alle spielen alles, wobei jene, die etwas angepassteren Argumente vorbringen, theatralisch stets die besseren Karten haben. Denn es ist ja durchaus die Frage, ob man an Aristoteles glaubt oder neuerdings an Kopernikus oder doch lieber an den Großherzog von Florenz. Einzig Gottfried Breitfuß, der österreichische Schauspieler, darf ein bisschen Wiener Schmäh und Pragmatismus in die große Disputationsrunde streuen. Er spielt unter anderem Galileis Köchin. Das Stück selber aber wirkt wie aus der Zeit gefallen, vorgetragen von einer esoterischen Gruppe.
Bald wird die Menschheit Bescheid wissen über ihre Wohnstätte, den Himmelskörper, auf dem sie haust.
dass Galilei seine Lehre widerruft, um dann in der Abgeschiedenheit sein kritisches Hauptwerk zu schreiben, ist ein schöner Trick. Sich vordergründig anpassen, um in Wahrheit etwas ganz anderes zu tun. Mit einem solchen Kunstgriff arbeitet auch der spanische Dramatiker Juan Mayorga. Sein Junge aus der letzten Bank nutzt einen Aufsatz, in dem er über seine Wochenendaktivitäten berichten soll, zu einer immer weiter fortgesetzten Recherche über die Familie eines Schulfreunds. Mit seinen zunehmend intimer werdenden Berichten bringt dieser Claudio nicht nur seinen Lehrer in Verlegenheit, der ungewollt Zeuge wird und dabei das literarische Talent des Schülers erkennt. Der aus prekären Verhältnissen kommende Schüler dringt auch immer weiter in eine problematische Oberschichtsfamilie ein, bis hin zur sexuellen Eroberung der Frau des Hauses. Der unverwechselbare Duft der gut situierten Frau, den Claudio beschwört, ist nicht nur erotisches Signal, er ist auch Anreiz zur Überwindung der Klassenschranken, für die Frau durchaus bedrohlich.
Dieser Junge, stört dich das nicht, dass der jeden Abend hier ist? Macht dich das nicht nervös, diese Verlorenheit in seinem Blick?
Das Stück nutzt die Form des Schulaufsatzes, um eine existenzielle Verwicklung und Initiation in Gang zu setzen, die Reifeprüfung auf klassenkämpferisch. Dass die Literatur, das Schreiben dabei zum Emanzipationsvehikel wird, das ist natürlich ein Traum aller Linken, wohl auch der Regisseurin Christiane Djahati, die ja mit sehr kraftvollen ideologischen Inszenierungen berühmt geworden ist. Hier hält sie sich allerdings auffallend zurück, sie fächert die Beziehungen in einer weiten Arena-Bühne eher psychologisch auf, mit einem sehr trotzigen und sehr jungen Otto Kosok in der Hauptrolle. Das ist gutes, manchmal etwas längliches Gebrauchstheater. Sehr lang ist auch Nicolas Stemanns Brecht, die Inszenierung ist letztlich eine Beerdigung erster Klasse. Hoffentlich nicht auch für das Zürcher Schauspielhaus, das seine Chance auf eine gute letzte Spielzeit mit Stemann und Blomberg unbedingt nutzen sollte.
Sagt Christian Gampert über den Spielzeitauftakt am Theater Zürich. Beim diesjährigen Berliner Literaturfestival, da trafen der 76-jährige Salman Rushdie, sein Übersetzer Bernhard Robben und Schriftstellerkollege Daniel Kehlmann zusammen und unterhielten sich im Berliner Ensemble über Victory City, Rushdies jüngsten Roman, und sie unterhielten sich auch über ihre Freundschaften. Großes Theater war es auch, weil Rushdie zugeschaltet, riesengroß, von der Videoleinwand dabei war und sehr munter aus der Ferne sprach. Rushdie, der mehrfach lebensbedrohlichen Attentaten ausgesetzt war, weil über den Schriftsteller eine iranische Fatwa verhängt wurde, erzählte zunächst von seiner Gesundheit, bevor es dann um seinen jüngsten Roman Victory City ging, der in Indien spielt. Corinne Olofsky berichtet.
And this is the great moment when, if it works, I get to say.
Daniel Kehlmann begrüßt seinen Freund Salman Rushdie. Er und der Übersetzer Bernhard Robben sitzen auf Klappstühlen auf der Bühne und können Rushdie gar nicht sehen. Er ist per Zoom zugeschaltet und die Leinwand zum Publikum gerichtet.
And we will talk about your book, but I know that there is one question.
Wir werden gleich über dein Buch sprechen, aber da ist eine Frage, die sich hier alle stellen. Wie geht's dir?
Which is, how are you?
You hear me?
Yes.
Well, no, I mean, I think I'm pretty much all right now, you know. I mean, when we met in New York, I was on my way to being.
Mir geht's ganz gut. Als wir uns das letzte Mal in New York gesehen haben, war ich auf dem Weg der Besserung und jetzt bin ich okay. Mit der Ausnahme meines Auges. Der Rest ist, ich kann jetzt nicht sagen, wieder normal, aber es funktioniert. Rushdie trägt ein verdunkeltes Brillenglas über dem rechten Auge. Er ist dünner geworden. Sonst wirkt er eigentlich wie immer. Mit dem markanten Bart um den Mund und der Halbglatze. Der 76-jährige Rushdie zeigt sich seit dem Messerangriff äußerst selten. Es grenzt an ein Wunder, dass er die 15 Stiche überlebt hat. Kehlmann erzählt, dass selbst die Ärzte nicht daran geglaubt haben.
Es war einer der bewegendsten Momente, die ich je erlebt habe, weil ich große Angst hatte auch vor dieser Begegnung natürlich.
Im ausverkauften Berliner Ensemble spürt man die Sensation, Rushdie sehen zu dürfen. Ein wenig ungläubig starren alle auf die grobkörnige Leinwand. Und Rushdie wirkt entspannt, lächelt. Kehlmann und Robben stellen ihm abwechselnd Fragen zu seinem neuesten Buch Victory City, ein historisches, wort- und bildreiches Märchen, eine matriarchale Utopie, die vom Aufstieg und Fall einer wundersamen Stadt im 14. Jahrhundert erzählt. Damit kehrt Rushdie in das Land seiner Geburt, Indien, zurück.
I told myself I was doing something very mischievous.
Ich habe etwas Mysteriöses getan. Ich habe versucht, einen neuen Mythos zu schreiben. Wenn Sie so wollen, habe ich ein bisschen damit gespielt, Homer zu sein. Victory City endet mit dem Satz, Worte sind die einzigen Sieger. Und auch wenn Schriftsteller keine Armee hätten, keine Macht, so sagt Rushdie, sie hätten das letzte Wort. Könige und Königinnen sterben, aber sie werden nur erinnert durch die Geschichten, die über sie erzählt werden. In dem Fall lacht der Geschichtenerzähler als letzter. Wenn wir zum Beispiel an Napoleon Bonapartes Russlandfeldzug denken, denken wir an Krieg und Frieden. Gewissermaßen hat sich Tolstoi diese Geschichte zu eigen gemacht. Bloß schade, dass man über den aktuellen Roman hinaus nichts Neues erfährt. Und trotzdem kam man Rushdie bei diesem kurzweiligen, munteren Gespräch näher, eben weil Kemann und Robben so vertraut mit ihm sind. So konnten sie ihm entlocken, dass er seine lebenslange Liebe zu Comics nie aufgegeben hat und dass das Dschungelbuch in sein Lieblingskapitel von Victory City eingeflossen ist. Rushdie scheint tatsächlich wieder der Alte zu sein, mit seinem Humor und einer jugendlichen Neugier, weswegen man erfüllt und fasziniert von der Unbeugsamkeit dieses Autors gar nicht den Saal verlassen möchte.
Hin und weg, Corinne Orlowski. Jene, die überlebten und nicht an der vermeintlichen Schuld zu überleben verzweifelten, kamen oft erst sehr spät zur Sprache. Manche fassten in Worte, was für viele galt. Eva Pustai-Fahidi wurde 1925 in Debrecen geboren und ist heute am frühen Morgen im Alter von 97 Jahren gestorben. Ihre Familie wurde 1944 ins KZ Auschwitz deportiert und ermordet. 18-jährig kam sie ins Außenlager des KZ Buchenwald und überlebte. Erst 2004 hat sie das Erlebte in einem Bericht aufgeschrieben, insbesondere aber durch ihr persönliches Zeugnis immer wieder überliefert. Henry Bernhard erinnert an die Ehrenbürgerin Weimars.
Wir wissen etwas, was niemand, der nicht dort war, wissen kann, weil wir dort waren, weil wir die vom brennenden Leichen stinkende Luft eingeatmet, die Peitschenhiebe und die Herabsetzung, das Toben der SS, die nackten Appelle, den Wassermangel, die Ruhr, den Hass und den Angst dort erlebt haben. Wir wissen etwas, was niemand, der nicht dort war, wissen kann.
Wenn Eva Fahidi Pushtai sprach, herrschte vollkommenes Schweigen im Raum. In Schulklassen, auf dem Gelände von Auschwitz oder wie hier, im April 2015 im Deutschen Nationaltheater in Weimar, zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald durch die US-Armee.
Es war Morgendämmerung. Am 16. August 1944. Der Zug war wieder stehen geblieben. Durch das winzige Loch, das in einem Viehwaggon das Fenster repräsentiert, hatte man die Anschrift am Bahnhof gesehen. Weimar, Buchenwald.
Eva Fahidi Pushtai war in Ungarn aufgewachsen. Ihre Mutter, ihre kleine Schwester, ihr Vater waren schon in Auschwitz ermordet worden, als sie in Buchenwald ankam.
Ich stand bei dem Fenster und ich dachte an meine Eltern. Sie haben meine Wünsche immer erfüllt. Es war mir versprochen, nach Weimar zu kommen. Sei nicht so ungeduldig, sagte mir meine Mutter. Der Krieg geht schnell zu Ende und du wirst alles selbst erfahren. Deine Schiller und Goethe, deine Lotte, deine Liszt in Weimar selbst entdecken. Meine Eltern haben mich immer sehr verwöhnt. Sie haben meine Wünsche immer erfüllt. Ich war in Weimar, in der Stadt meiner Träume, in einem stinkenden Häftlingskittel, kahlgeschoren, wurzellos. Darf man Wünsche haben? Und wenn sie in Erfüllung gehen, ich war 18,5 Jahre alt.
Lange hat sie geschwiegen, unfähig, das Erlebte wiederzugeben. 59 Jahre nach ihrer Deportation besuchte sie 2003 erstmals Auschwitz. Danach sprach sie immer wieder und konnte nicht mehr aufhören, weil sie dachte, nur überlebt zu haben, um berichten zu können, damit es nur nie wieder geschehe. Zum Beispiel 2016 zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald.
Und gestern bin ich zur Dauerausstellung hinaufgegangen und da habe ich meine Worte gefunden als Zitat. Etwas Wunderbares. Dass ich die Geschichte meiner Familie und mein Familienbild dort gesehen habe, dass solange die Dauerausstellung stehen wird, die ganze Welt wissen wird, wie wir in Debrecen gelebt haben. Dass ich eine kleine Schwester gehabt habe, die Gilike hieß. Die Dauerausstellung gehört mir.
Eva Fahidi Pushtai fand auch andere Formen, mit der Geschichte umzugehen. Mit 90 tanzte sie gemeinsam mit einer jungen Tänzerin ihr Leben auf der Bühne. In einer Fotoausstellung über Apfelsuppe erinnerte sie an den allgegenwärtigen Hunger im Lager. Zu den letzten Gedenkveranstaltungen und während der Pandemie konnte sie schon nicht mehr anreisen. In einer Videobotschaft erinnerte sie daran, dass der spanische Schriftsteller und Buchenwald-Überlebende Jorge Semprún 2005 in Weimar angekündigt hatte, dass es 10 Jahre später keine KZ-Überlebenden mehr geben werde.
Und ich bin im Publikum gesessen und ich habe ihm hinaufgerufen und habe gesagt, ich werde noch leben. Und tatsächlich, ich lebe noch immer.
Nun ist Eva Fahidi Pushtai gestorben. Wer sie jemals erlebt hat, kann ihren Charme, ihren Humor, ihre Menschlichkeit nur schwer vergessen.
Henry Bernhard erinnerte an die Ehrenbürgerin Weimars Eva Fahidi Pushtai. Nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit bislang 2500 Toten werden nun auch Schäden am Welterbe sichtbar. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Wichtige historische Stätten, darunter auch UNESCO-Welterbe, wurden bei dem schweren Erdbeben beschädigt, unter anderem die Altstadt von Marrakesch und die Moschee von Tinmal aus dem 12. Jahrhundert im Atlasgebirge. Das Ausmaß der Schäden werde aber sicher erst in den nächsten Tagen und Wochen sichtbar, meinte Sebastian Vagt, Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Rabat, gestern im Deutschlandfunk Kultur.
Darüber wissen wir noch sehr wenig, weil die Aufmerksamkeit natürlich erstmal bei den menschlichen Opfern liegt, bei der Suche und der Rettung von Verschütteten. Aber das haben wir natürlich auch schon gesehen und können das erahnen, dass da zahlreiche Kulturschätze beschädigt sind, sowohl in Marrakesch, in der Altstadt. Da hat man ja gesehen, dass auch die Koutoubia-Moschee Schaden genommen hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch bedeutende Kulturschätze im Atlasgebirge gibt, zum Beispiel die Glawi-Kasbas auf der Südseite des Atlas. Also wir müssen damit rechnen, dass es da noch erheblichere Schäden und Verluste gibt, was Kulturgüter angeht, als das, was wir jetzt in den ersten Bildern gesehen haben.
Noch sind die Meldungen zum Ausmaß der Schäden in Marrakeschs Altstadt etwas widersprüchlich. Der Regionalleiter des marokkanischen Kulturministeriums sprach von Rissen, die kein Anlass zur Sorge seien. Andere sprechen davon, dass, wenn ein Haus einstürze, alle anderen mitgerissen würden, weil die Gebäude so alt seien. Die sogenannte Hundekot-Attacke kommt in Jena als Theaterstück auf die Bühne. Vor einem halben Jahr hatte der Choreograf Marco Göke im Foyer des Opernhauses Hannover eine Kritikerin beschimpft und mit Hundeexkrementen beschmiert. Er wurde anschließend entlassen. Das Theaterhaus Jena macht daraus nun in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Kollektiv Wunderbaum ein Theaterstück. Die Premiere ist für den 27. Oktober geplant. Morgen soll in Italien über die Pläne des Tourismusausschusses entschieden werden, ab 2024 von Venedig-Besuchern Eintritt zu verlangen. 5 Euro sind im Gespräch. Dazu sagte Corinna Jürgens, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Europastudien an der Uni Saarland im Deutschlandfunk Kultur.
Ich denke ehrlich gesagt, von 5 Euro lässt sich keiner abhalten, wenn man das vor allem vergleicht, wie viel vielleicht der Urlaub auch insgesamt kostet. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher darauf ankommt, dass man sich vorher registrieren muss und das vielleicht auch eine Hürde darstellen könnte.
Venedig verzeichnet im Schnitt 100.000 Besucher pro Tag. Wenn die Mehrheit sich von einer Gebühr und einer Registrierung nicht abhalten lassen würden, dann käme pro Tag eine beachtliche Summe zusammen. In München haben rund 200 Menschen vor dem Gebäude des Bayerischen Rundfunks gegen die geplante Programmreform des Senders demonstriert, die das Kulturprogramm betrifft. Das liefe auf die Streichung mehrerer Stunden eigenständigen Kulturprogramms hinaus, so der Vorwurf. Zu den Gegnern der Reformpläne gehören auch die Filmregisseurin Doris Dörrie, der Liedermacher Konstantin Wecker und der Kabarettist Michael Mittermeier, die einen offenen Brief unterzeichnet haben. Im Oktober sollen weitere Details zur Programmreform benannt werden.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Daran nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema dort natürlich auch die Lage in Marokko. Ihnen einen guten Abend.